SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Hallo, man könnte fast sagen, neues Spiel, neues Glück. In Rheinland-Pfalz geht morgen die Schule los, in Baden-Württemberg dann die Woche drauf. Neues Schuljahr, das heißt auch neue Vorsätze. Welche habt ihr denn?
Ich habe mir fürs neue Schuljahr vorgenommen, mir selbst nicht mehr so viel Druck zu machen, was meine Noten angeht. Und auch wenn ich mal eine Note bekomme, die jetzt meinen Vorstellungen nicht so entsprochen hat, dann mir keinen Druck zu machen.
Ich habe mir vorgenommen, das Schuljahr durchzuziehen, um bessere Noten zu schreiben und auch mich in der Schule besser zu benehmen.
Ich habe mir vorgenommen, weniger zu fehlen und mehr zu lernen für die Schule.
Dass ich mich einfach im Unterricht mehr beteilige und mich mehr traue, so auch was zu sagen.
Also fürs neue Schuljahr habe ich mir vorgenommen, meinen Schnitt wie letztes Jahr zu halten, nicht mehr so viel am iPad zu zocken.
Dass ich einen guten Abschluss habe, dass ich dann weiter in meinem Leben komme mit dem Abschluss.
Ich komme in die Schule.
Und worauf freust du dich dann in der Schule?
Damit ich rechnen und lesen kann.
Annalena Fürst war das mit Stimmen aus Kaiserslautern zum Schulanfang. Wir drücken die Daumen, dass das mit den Vorsätzen auch gut klappt. Morgen geht's los in Rheinland-Pfalz und eine Woche später auch in Baden-Württemberg. Der erste Schultag nach den Sommerferien. Für rund 140.000 Erstklässler im Südwesten geht's zum allerersten Mal in die Schule. Meistens gehört da auch ein Einschulungsgottesdienst dazu. Doch ist so ein evangelischer oder katholischer Gottesdienst noch zeitgemäß? Vor allem auch, wenn man sieht, dass in manchen ersten Klassen weniger als die Hälfte der Kinder einer Kirche angehört. Mein Kollege Michael Hollenbach ist der Frage mal nachgegangen.
Bernadette Florioner freut sich schon. In diesem Jahr kommen ihre Zwillinge in die August-Becker-Grundschule im pfälzischen Klingenmünster.
Dieser Tag der Einschulung, der hat eine große Bedeutung und wird deswegen auch wirklich wie ein Fest gefeiert bei uns. Mit Geschenken auch.
Bevor die Kinder in die Schule kommen, geht es erst einmal morgens in die Kirche. In Klingenmünster feiern die evangelische und die katholische Kirche abwechselnd einen ökumenischen Einschulungsgottesdienst.
Wir finden das sehr wichtig, dass es den gibt, vor allem weil die Kinder noch mal einen Segen mitbekommen für den neuen Lebensabschnitt. Und da wir im christlichen Glauben erziehen, das dürfte nicht fehlen.
Ich glaube, dass Schulgottesdienste innerhalb der Schulen, der Schulgemeinschaft immer mehr Relevanz bekommen, weil es ja auch immer mehr darum geht, dort die Gemeinschaft zu erleben, auch Toleranz und dass wir miteinander unterwegs sind in der Schule, das zu stärken. Ich glaube, da ist der Bedarf groß.
Erläutert Pfarrer Stefan Mendling. Er ist in der Evangelischen Kirche der Pfalz zuständig für Gottesdienste mit Kindern und Familien. Die Einschulung hat in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten eine immer größere Bedeutung gewonnen und damit auch die Gottesdienste zur Einschulung. Doch nicht überall stößt das Miteinander von Schule und Kirchen auf Zustimmung. Der Sohn von Michaela Baumann wurde im vergangenen Jahr eingeschult, auch mit einem feierlichen Einschulungsgottesdienst.
Ich hatte ein totales Unwohlsein den ganzen Gottesdienst durch,
sagt Michaela Baumann, auch wenn sie selbst evangelische Christin ist.
Ich konnte es nicht genießen. Wir singen diese christlichen Lieder. Es war mir einfach extrem unangenehm. Vor allem kam es zum Ende zu dem Punkt, dass alle Kinder nach vorne gebeten worden sind und wurden dann gesegnet. Und es war einfach nicht freiwillig.
Nicht freiwillig, meint Michaela Baumann, weil es einen sozialen Druck gebe und sich Eltern und Kinder hätten spontan dagegen entscheiden müssen. Für den Landauer Pfarrer Stefan Mendling ist es dagegen selbstverständlich, dass alle Kinder, egal ob christlich, muslimisch oder konfessionslos, gesegnet werden.
Der Segen ist vor allem für die Kinder wichtig. Wenn sie dann nach vorne kommen und den Segen dann bekommen, merke ich immer wieder, dass die das wirklich genießen. Dass die merken, das ist ein heiliger Moment und das spüren. Dass sie jetzt irgendwie vielleicht Mut bekommen oder Kraft, das wünsche ich Ihnen ja auch mit dem Segen.
Immerhin werden in größeren Städten mittlerweile multireligiöse Gottesdienste gefeiert, um zumindest die muslimischen Familien mit einzubeziehen.
Bei den meisten, da ist es schon eine Zeit lang her, trotzdem, man kann sich noch oft gut dran erinnern an den Einschulungsgottesdienst. Ich weiß noch, dass es bei mir damals sehr laut und sehr unruhig in der Kirche war. Viele Familien waren dabei, Eltern, Geschwister, Großeltern. Aber braucht es diese Gottesdienste noch? Ist es zeitgemäß? Die Frage habe ich dem Religionssoziologen Professor Detlef Pollack von der Uni Münster gestellt.
Also man muss sie nicht machen, aber man kann sie machen. Und sie sind auch sinnvoll, in meinen Augen vor allem deswegen, weil das eine Situation ist, wie Sie auch das gerade geschildert haben, es ist sehr laut, die Kinder sind unruhig, auch sie sind aufgeregt und manche sind wahrscheinlich auch ängstlich, andere sind vielleicht weniger ängstlich. Und in einer solchen Situation ist es schon sehr sinnvoll, wenn es da eine Feier gibt, Das kann ein Gottesdienst sein, wo man die Kinder begrüßt und wo man sie willkommen heißt und versucht, in die neue Lebenssituation einzuführen.
Was ist denn die eigentliche Idee hinter diesen Einschulungsgottesdiensten?
Also ich glaube vor allen Dingen dies, dass man darauf reagiert, dass es sich um einen Übergang handelt, von einem Status zum nächsten. Und das ist ja religionsgeschichtlich immer ein Punkt. Also wenn man erwachsen wird, da gibt es wegen mir die Konfirmation, oder wenn Kinder geboren werden, da gibt es die Taufe, oder wenn Menschen sterben. Also auch das ist sozusagen immer eine Gelegenheit für die Religion aufzutreten. Das sind also Phasen des Übergangs. Und insofern eben auch bei den Kindern dann die Einschulung, wo man also einer neuen Herausforderung begegnen muss.
Ein Kritikpunkt, den man ja auch immer wieder hört: Die Kirchen würden diese Veranstaltungen als Werbung für die eigene Sache missbrauchen. Wie sehen Sie das?
Also, dass die Kirchen vor allen Dingen natürlich über das Evangelium sprechen und über ihre Sache, das kann man ihnen, glaube ich, nicht verdenken. Ich glaube nicht, dass die meisten der Einschulungsgottesdienste so aussehen, dass da wirklich also die Kinder zur Kirche rübergezogen werden sollen, sondern ganz typisch finde ich eigentlich dies, dass man das Ganze einladend gestaltet, auch für die Kinder, die eben vielleicht mit dem Glauben der Kirche nichts anfangen können oder die einen anderen Glauben haben. Also die religiöse Toleranz und die Bereitschaft, das Ganze dialogisch anzulegen, ist ja inzwischen sehr stark gewachsen.
Seit Jahren gibt es immer weniger Kinder, die evangelisch oder katholisch sind. Es gibt gleichzeitig immer mehr Kinder aus muslimischen oder jüdischen Familien. Dazu kommen Familien, die konfessionslos sind. Wie sollte man die Gottesdienste heutzutage gestalten?
Ja, ich glaube, das ist eben ein ganz entscheidender Punkt. Sie müssen integrativ sein. Sie müssen auf die weltanschaulichen religiösen Überzeugungen derjenigen eingehen, die der eigenen Glaubensgemeinschaft nicht angehören. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man also nicht versucht, diese Gelegenheit zu benutzen, um zu missionieren. Gleichzeitig muss man sich aber auch nicht verstecken, denn das Christentum ist nun mal das Fundament unserer Kultur und das sagen auch die meisten Menschen. Das wird akzeptiert. Es gibt zwar immer auch religionskritische und christentumskritische Stimmen, aber man muss auch sehen, dass die Mehrheit eigentlich den Religionen eher offen gegenübersteht. Und wenn wir sozusagen dieses Erbe pflegen, dann ist das nicht von vornherein etwas Verwerfliches.
In den Klassenzimmern gibt es eine große Vielfalt unter den Schülerinnen und Schülern, sei es ja von der Kultur oder vom Glauben her. Können diese gemeinsamen Einschulungsgottesdienste auch dazu beitragen, dass diese Vielfalt besser gelebt wird?
Das finde ich unbedingt. Es gibt da zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man Schule gewissermaßen als eine Art religionsneutralen Raum gestalten. Oder man kann sagen, ja, wir haben ganz verschiedene religiöse, weltanschauliche Überzeugungen und das versuchen wir mal wahrzunehmen und hier zu leben. Man könnte sagen, dann ist Schule so ein Ort, wo man religiöse, kulturelle Toleranz auch in der Lage ist, einzuleben und einzuüben.
Es gibt in einigen Schulen inzwischen ja auch multireligiöse Gottesdienste. Würden solche Gottesdienste die Realität besser abbilden?
Ich glaube, dass es gut ist, wenn eine evangelische Pastorin das gemeinsam macht mit einem Rabbiner oder auch mit einem Angehörigen einer anderen Religionsgemeinschaft. Sowas kann ich mir vorstellen. Aber Religionen sind nichts Abstraktes. Es ist nicht so, dass es die Religion als solche gibt und dass wir mal halt jetzt hier in diesem Einschulungsgottesdienst über Religionen reden und dann kommen irgendwelche Weiheformeln. Sondern Religion ist etwas sehr Konkretes, das ist historisch gewachsen. Dazu gehören bestimmte Riten oder auch bestimmte Überzeugungen und bestimmte Traditionen und Geschichten. Ich fände es eigentlich gut, wenn man das nicht verleugnet, aber natürlich so, dass die Offenheit für anderes erhalten bleibt.
Sagt der Religionssoziologe Professor Detlef Pollack von der Uni Münster. Die Sommerferien gehen langsam zu Ende. Das neue Schuljahr beginnt mit alten Problemen. Seit Jahren verschlechtert sich in Deutschland das Bildungsniveau. Viele Kinder können nach dem Ende der Grundschule oft nicht richtig lesen, rechnen oder schreiben. Und auch eine aktuelle Umfrage des IFO-Bildungsbarometers zeigt, in den Augen der Bürger sind die Schulen in den letzten Jahren schlechter geworden. Unser Kommentar dazu von Elena Weidt.
Viel zu lange hat die Politik einfach nur zugeschaut. Es gibt zu wenig Lehrkräfte, zu viel Unterrichtsausfall. Manche Schulen haben auch im Jahr 2023 noch nicht einmal WLAN, andere aber bereits digitale Klassenräume. Die Unterschiede könnten größer nicht sein, auch was die Voraussetzungen der Kinder angeht. Die Schulen tun, was sie tun können und brauchen endlich mehr Hilfe. Viele Lehrer und Lehrerinnen fühlen sich alleingelassen. Denn klar ist, eine gute Schule geht nur mit ausreichend Personal, um wirklich jedem Kind eine Chance zu geben. Denn das sollte eine Schule tun, Ein Ort sein, der aufs Leben vorbereitet und ganz wirtschaftlich gedacht, Kinder, die später einen Beruf erlernen können. Die Wirtschaft warnt schon lange, das ist nicht mehr selbstverständlich. Wenn am Montag also die Kinder mit einer bunten Schultüte in die Schule strömen, tun sie das in der Regel freudig. Denn Kinder wollen lernen, in der passenden Umgebung. Doch noch immer ist vieles zu starr im deutschen Schulsystem. Frontalunterricht, schnelles Tempo, viele Prüfungen. Und noch immer bestimmt auch die soziale Herkunft den Bildungserfolg. Vom Ziel einer echten Bildungsgerechtigkeit ist Deutschland weit entfernt. Gute Bildung ist vom Einkommen abhängig. Das muss aufhören. Die Politik muss endlich verstehen, dass wir mehr in die Bildung investieren müssen, und zwar so viel wie es geht. Damit Schule überall ein Ort sein kann, an dem Kinder bestärkt werden, begeistert bleiben. Nicht nur mit Freude ihre Schulkarriere starten, sondern sie auch mit Freude beenden. Sonst verbauen wir nicht nur die Zukunft unserer Kinder, sondern auch die Zukunft Deutschlands.
Der Kommentar zur Schieflage im Bildungssystem von Elena Weidt. Künstliche Intelligenz kann uns zwar kein Frühstück machen, hilft aber in vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Medizin. KI ist Fluch und Segen. Ferda Attermann, die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, sagt, KI macht vieles leichter, leider auch Diskriminierung. Deshalb hat sie jetzt ein Gutachten vorgestellt. Menschen sollen besser vor KI geschützt werden. Und dass das nötig ist, das zeigt ein Beispiel aus den Niederlanden.
Es war einer der bislang größten Skandale um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. In den Niederlanden warfen die Behörden tausenden Familien Betrug beim Kindergeld vor. Zu Unrecht. Ein Algorithmus hatte die Familien, etwa aufgrund doppelter Staatsangehörigkeit, als mögliche Betrüger eingestuft. Ein Beispiel für die Gefahren von KI im Alltag, meint Ferda Attermann.
Was aber war mit den Betroffenen? Anfangs glaubte ihnen niemand. Immer wieder bekamen sie von SachbearbeiterInnen zu hören, der Computer hat das so entschieden, ihnen seien die Hände gebunden.
Auch in Deutschland könnte so etwas passieren, warnt Attermann, denn KI-Systeme stützen ihre Berechnungen auf vorhandene Daten, teils auf zuverlässige, teils auf fragwürdige. So schreiben die Algorithmen oft Diskriminierungen fort, sagt Attermann.
Künstliche Intelligenz, die lernt, heißt nicht unbedingt, klüger zu werden. Denn Algorithmen blicken allein in die Vergangenheit, nie in die Zukunft. Sie reproduzieren bestehende Verhältnisse oder verstärken sie sogar.
Wer von Diskriminierung betroffen ist, kann dagegen klagen. Das sichert das 2006 erlassene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu. Doch schützt es auch, wenn nicht Menschen, sondern Maschinen diskriminieren? Die Autoren der Studie sagen nein. KI-Algorithmen kämen in dem Gesetz mit keinem Wort vor, erklärt Juraprofessor Emanuel Tofik, einer der Studienautoren.
Sie sind also vom Anwendungsbereich nicht erfasst. Mit etwas Fantasie würde man sie als Jurist wahrscheinlich mit hineinlesen. Aber hier wäre auf jeden Fall eine Regelungslücke.
Tofik und seine Mitautorin Indra Spieker, ebenfalls Juraprofessorin, legen nicht weniger als 17 Reformwünsche ans Gleichbehandlungsgesetz vor. Einer, um den es immer wieder geht, Betreiber von KI-Systemen sollen künftig nachweisen müssen, dass ihr System nicht diskriminiert. Bislang müssen das die Betroffenen tun.
Im Moment ist es ja so, Blackbox, ich kann die Diskriminierung überhaupt nicht nachweisen, weil ich nicht weiß, welche Daten waren da, welche Algorithmen sind zum Tragen gekommen. Deswegen ist unser Vorschlag zu sagen, ich gehe davon aus, dass das mich diskriminierend behandelt hat. Und dass dann der Verwender, die Verwenderin den Beweis erbringen muss, dass das System nicht diskriminiert hat.
Den Begriff Beweislastumkehr vermeiden Tofik und Attermann. Sie sprechen lieber von Beweiserleichterungen. Ein weiterer zentraler Vorschlag, auch Institutionen wie Betroffenenverbände sollen klagen dürfen. Bislang ist das nur Einzelpersonen möglich, die seien aber oft überfordert, sagt Ferda Attermann.
Es ist Europas größte jährliche Versammlung von Muslimen. Dazu treffen sich an diesem Wochenende rund 50.000 Gläubige der Ahmadiyya-Gemeinde. Dieses Mal ist das Treffen in Stuttgart, die Jahre davor war es immer in Karlsruhe. Ein Höhepunkt, der Besuch des Kalifen aus London, das geistige Oberhaupt der Ahmadiyya-Muslime. Frage an Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. 50.000 Menschen sind dabei. Wie stark ist denn die Ahmadiyya-Gemeinde in Deutschland?
Ihre Größe wird auf 50.000 bis 55.000 Mitglieder in Deutschland geschätzt. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr kleine Gemeinschaft. Wir haben 5 bis 5,5 Millionen Muslime in Deutschland. Aber dadurch, dass so viele Leute nach Stuttgart gekommen sind, sieht man, dass das ein hoher Motivationsgrad ist innerhalb dieser Gemeinschaft. werden wahrscheinlich ein paar Leute aus dem Ausland natürlich auch sein. Und wenn man sieht, dass die bisherigen Treffen in Karlsruhe 20.000 Besucher hatten, ja, das ist eine deutliche Steigerung.
Welchen Status hat die Gemeinde innerhalb der muslimischen Glaubensgemeinschaft denn?
Sie kommt aus Pakistan und ist eine Reformgruppe. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Und ihr Gründer, Mirza Ghulam Ahmad, ist für sie eine Art Prophet. Und das ist ein Problem, denn im Islam heißt es ja, dass es nach dem Propheten Mohammed keinen Propheten mehr geben darf. Also die Frage, sind sie Muslime oder nicht, wird immer wieder gestellt. Und für viele strenge Muslime gelten sie als Apostaten, also als welche, die vom Glauben abgefallen sind. Und der Staat Pakistan hat dieses im Jahr 1974 auch festgeschrieben. Pakistan hat die Ahmadiyya ja sozusagen von der Liste der Muslime gestrichen. Und das hat zur Folge, dass sie dort verfolgt werden. Hier in Deutschland haben sie ein relativ gutes Verhältnis zum Staat und seiner Gesetzgebung. Sie arrangieren sich fantastisch hier mit der Demokratie. Da gibt es überhaupt keine Reibungspunkte. Und was auch auffällt, ist, dass sie ein großes soziales Engagement an den Tag legt. Und zwar fiel das vor allen Dingen in der Corona-Zeit auf. Das sticht also ins Auge. Und auf der theologischen Seite muss man allerdings sagen, dass diese Gruppe der Ahmadiyya ja sehr konservativ angestrichen ist. Also wenn sie jetzt in Stuttgart waren bei dem Treffen, herrschte fast immer Geschlechtertrennung. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es ein Closed Shop ist. Wenn ich beispielsweise als Katholik eine Ahmadiyya-Frau heiraten wollte, dann wäre das ausgesprochen schwierig. Und ich glaube, da gäbe es ganz, ganz große Hindernisse.
Wenn diese Gemeinde jetzt innerhalb der Muslime ja so einen schwierigen Stand hat, wie und wo ist sie denn in Deutschland als Religionsgemeinschaft anerkannt?
Sie ist in zwei Bundesländern als Körperschaft des öffentlichen Rechtes anerkannt, und zwar in Hessen und in Hamburg. Und in Hessen gibt sie sogar eigenen, vom Kultusministerium erlaubten Religionsunterricht. Dieser Status ist etwas ganz, ganz Besonderes, denn die anderen Gruppierungen, beispielsweise DITIB, Milli Görüş, der Zentralrat der Muslime, die sind nicht einmal offiziell als Religionsgemeinschaften anerkannt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Grund dieses guten Images darin liegt, dass die Ahmadiyya schon so lange in Deutschland ist. Sie ist seit den 20er Jahren hier. Sie feierte ja in Stuttgart ihr 100-Jähriges in Deutschland. Und damit kann man ihr auch nicht den Vorwurf machen, dass sie Geld aus dem Ausland bekommt. Beispielsweise bei DITIB ist das ja immer wieder zu hören, dass Geld aus dem Ausland kommt, auch bei arabischen muslimischen Gemeinschaften, dass Geld und Ideologie aus dem Ausland kommt, also eine Fernsteuerung vorliegt. Das kann man bei der Ahmadiyya wirklich nicht sagen.
Mein Kollege Ulrich Pick aus der Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft über das jährliche Treffen der Ahmadiyya-Muslime an diesem Wochenende in Stuttgart. Die einen sind schon zurück, für andere geht's jetzt erst in den Urlaub mit dem Auto, mit dem Flugzeug oder auch mit der Bahn. Gerade an den Bahnhöfen ist jetzt in der Urlaubszeit noch ein bisschen mehr los als sonst. Das merken auch die Bahnhofsmissionen. Die gibt's eigentlich an jedem größeren Bahnhof. Doch was macht eine Bahnhofsmission eigentlich? SWR-Reporter Johannes Köhler hat sich in Karlsruhe umgeschaut.
Ein alter Mann soll am Bahnhof Karlsruhe umsteigen. Es sieht nach einem Routineeinsatz für die Mitarbeitenden von der Bahnhofsmission aus. Eine sogenannte Umstiegshilfe. Doch es gibt ein Problem, berichtet Felix Lenk, der ein FSJ in der Bahnhofsmission Karlsruhe macht. Der Mann mit Rollator ist dement. Er kennt seine Enkel nicht wieder.
Und wollte halt sich nicht von der Stelle rühren. Und das ist für uns dann halt auch schwer, weil wir da auch nicht viel mitmachen können, sondern halt versuchen müssen, ihm irgendwie wieder klarzumachen, wo er gerade ist, wer er ist, dass das seine Enkel sind.
Neben der Umstiegshilfe gibt es in der Bahnhofsmission Karlsruhe aber auch so etwas wie ein Alltagsgeschäft. Die Bahnhofsmission möchte Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen eine Anlaufstelle sein. Im kleinen Raum der Bahnhofsmission am Gleis 101 sitzen 6 Männer an Holztischen. Einige sind obdachlos und suchen einen Platz zum Ausruhen. Manche sind Frührentner und suchen Gesellschaft. Eine Zeit lang waren auch viele ukrainische Geflüchtete in der Bahnhofsmission. Aber das hat stark nachgelassen. Sie alle eint, dass sie wenig Geld haben. An einem Tresen können sich die Besucher Leberwurstbrote oder einen Kaffee holen.
Ich denke, für manche Menschen ist es schon eine Art Rettungsanker oder wir sagen manchmal auch ein bisschen wie so ein Wohnzimmer der Menschen. Also zu Hause gibt es vielleicht nicht so viele Möglichkeiten. Man wohnt allein oder hat wenig Geld und hier in der Bahnhofsmission kommt man dann mit anderen zusammen. Also ich denke, es ist einfach so eine Möglichkeit, Kontakt zu knüpfen.
Erzählt Leiterin Laura Mössinger. Doch manchmal reicht die Verantwortung der mehr als 30 Ehrenamtlichen weit darüber hinaus.
Es kommt immer mal wieder vor, dass Gäste berichten, dass es ihnen schlecht geht, dass sie zum Beispiel erzählen, sie haben eine Suchtproblematik. Also es sind so verschiedene Problemlagen, die eben an die Ehrenamtlichen herangetragen werden und zu schauen, ob man Lösungen aufzeigen kann oder also dann eine Fachstelle einbeziehen kann, eine Beratungsstelle, eine weitere.
Die Mutter halt auch auf Mallorca dann eine Woche mal Party machen.
Uwe Matuschück kommt fast täglich in die Bahnhofsmission an Gleis 101. Mit seinem freundlichen Gesicht, mit den Lachfältchen und dem Pferdeschwanz wirkt er jünger als 59 Jahre. Ein Burnout warf ihn vor einigen Jahren völlig aus der Bahn. Er musste für mehrere Monate in die Psychiatrie und konnte danach nicht mehr weiterarbeiten. Jetzt ist der 59-jährige Rentner.
Und ich bin Wassermann und Wassermann ist gesellig. Und bei der Bahnhofsmission ist es halt immer lustig. Die Angestellten sind meistens auch gut drauf, außer wenn sie mal durchgreifen müssen. Aber man muss sich halt an bestimmte Regeln halten. Und toi, 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 bis jetzt habe ich mich immer gut benommen. Hoffe ich.
Besonders gut versteht sich der gelernte Elektroinstallateur mit FSJler Felix Lenk. Doch dessen FSJ geht nun zu Ende. Der Bahnhofsmission möchte Lenk aber weiter treu bleiben, als Ehrenamtler, um auch weiterhin Menschen im Karlsruher Bahnhof zu helfen.
Ist ja auch eine gute Sache. Die Bahnhofsmission. Stimmen und Stimmung waren das aus Karlsruhe. AC/DC oder die Rolling Stones, das alles sind Bands, die machen ja gefühlt schon ewig Musik. Eine Band aus Ludwigsburg kann da sehr gut mithalten, die Brenz Band. Die gibt's jetzt schon fast ein halbes Jahrhundert. Menschen mit und ohne Behinderung machen da gemeinsam Musik. Es ist die älteste inklusive Band Deutschlands. Meine Kollegin Miriam Staber hat die Band besucht.
Andreas am Keyboard, Gertraude mit der Fiddle, Gunnar mit seiner Ziehharmonika, Horst mit der Quetsche und Salvatore an der Gitarre. Sie spielen ein südamerikanisches Lied. Die Musikerinnen und Musiker mit und ohne Behinderung sind Teil der Brenz Band aus Ludwigsburg. Gegründet in den 70er Jahren gilt die Brenz Band als älteste inklusive Band Deutschlands. Der 59-jährige Salvatore war von Anfang an dabei.
Interessant, was ist ja? Brenz Band.
Ich bin gerne bei der Brenz Band dabei.
Die Brenz Band ist über die Jahrzehnte quer durch Europa getourt und hat Konzerte in Südamerika, im Nahen Osten und sogar in China gegeben. Die Musikerinnen und Musiker bekommen so viele Konzertanfragen, dass sie eine zweite, kleinere Band gegründet haben, mit dem Namen Makellos. Der Name sei ein Appell für Gleichberechtigung und Inklusion, erklärt Fiddlespielerin Gertraude.
Man ist durch die Musik auf Augenhöhe und hat keinen Makel dann in dem Sinn als Behinderung oder so, sondern wir sind gleichberechtigt in der Musik, weil die Fähigkeiten, die jeder hier hat, da steigt auch die Achtung und auch dass man auf Augenhöhe eben ist, am Publikum.
Das ist bis heute nicht selbstverständlich. Und in den 1970er Jahren, als die Band gegründet wurde, war es das noch weniger. Der Gründer und langjährige Leiter der Brenz-Band, Horst Tögel, erzählt, dass er und seine Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung damals viel Ablehnung erfahren haben. Menschen haben weggeschaut, die Straße gewechselt, nicht gegrüßt. Das wollte er nicht hinnehmen. Und so entstand die Brenz-Band, erzählt Tögel.
Wir hatten Kasus, also wie wenn man auf dem Kamm bläst, und Tambourins, das war alles. Und damit sind wir dann in die Fußgängerzone in Ludwigsburg und haben dort gespielt. Und da kamen immer wieder Hausfrauen vorbei, die beim Einkaufen waren. Und da habe ich denen auch Kasu in die Hand gedrückt und habe gesagt, spiel doch einfach mit. Und so ist praktisch eine Truppe entstanden. Und von da ab sind wir dann regelmäßig aufgetreten und sind immer besser geworden.
Inzwischen hat die Brenz-Band zahlreiche Preise gewonnen. Unter anderem sind sie die ersten Menschen mit Behinderung, die den Titel Künstler für den Frieden der UNESCO verliehen bekamen. Und Gründer Horst Tögel wurde für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und fürs kommende Jahr plant die Band eine Jubiläumsfeier.
Offiziell gegründet worden sind wir erst 77, aber angefangen zu spielen haben wir schon 74. Dann wären es nächstes Jahr 50 Jahre. Ich denke, so lange hat keine Band bis jetzt durchgehalten. Und einige von denen, die damals dabei waren, sind immer noch dabei. Und da haben wir gedacht, damit machen wir die große Sause. Das gibt uns ein riesiges Fest. 50 Jahre.
Die Brenz Band aus Ludwigsburg, die älteste inklusive Band Deutschlands. Mehr darüber gibt's auch in der ARD Audiothek in der zweiten Folge der SWR Aktuell Mondialreihe über Grenzen hinweg, wie Musik verbindet. Da erzählen die Musikerinnen und Musiker zum Beispiel auch über ihre Erlebnisse bei Konzerten im Ausland. Und das war SWR Aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Sebastian Frisch.